Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zum Podcast von und mit Hanno Lenz. In diesem Podcast geht es um Medienkompetenz und unsere digitale Zukunft.
Hallo zusammen, ich begrüße euch heute ganz herzlich zu einer neuen Episode unseres Podcasts. Ich stelle immer wieder fest, gerade bei Eltern und PädagogInnen, dass die Ungewissheit über das, was Kinder und Jugendliche im Internet so machen, beziehungsweise was das Internet mit all seinen Facetten mit diesen macht, sehr stark ansteigt. In diesem Zusammenhang sprechen wir vom Schutzraum zum Beispiel über die negativen Einflüsse von sozialen Medien durch Algorithmen und Künstliche Intelligenz, die unsere Kinder dauerhaft an diese Medien binden. Das kann viele Auswirkungen auf die AnwenderInnen haben, von Abhängigkeiten über die Verringerung der Aufmerksamkeitsspanne hin bis zur Desozialisierung durch geringere Teilhabe an zwischenmenschlichen Begegnungen. Auch Online-Gaming kann sich negativ auf Menschen auswirken, beispielsweise im Sozialverhalten von Kindern, in der Abhängigkeit zu diesen Spielen oder der Vernachlässigung anderer wichtiger Bereiche wie zum Beispiel Sport, Lernen, Lesen, Ernährung, Treffen mit Kindern und so weiter. Wir sind nicht gegen die Nutzung von sozialen Medien oder Online-Games oder dem Internet im Allgemeinen. Unserer Meinung nach braucht es jedoch klare Vereinbarungen, quasi Spielregeln, die das Verhalten im Netz und die Nutzung dessen, also was wie genutzt werden darf, mit der Erklärung, warum diese Entscheidung so ausfällt, festlegen. Was meinen wir damit? Für uns gehören folgende Aspekte dazu. Ein fairer und freundlicher Umgang im Netz. Einzuhaltende Mediennutzungszeiten. Nutzung altersgerechter Apps und Online-Spiele. Und vor allen Dingen auch gemeinsames Erkunden zwischen Eltern und Kindern von sozialen Medien und Online-Spielen und. Also es gibt viele Sachen, die wir in den letzten Episoden schon angesprochen haben, die für uns halt total wichtig sind. Heute richten wir mal den Blick auf die Kinder und die Jugendlichen. Welche Risiken und Gefahren sehen sie? Welche negativen Aspekte nehmen sie wahr und wobei haben sie die meisten Bedenken? Um hier einen besseren Einblick zu bekommen, freue ich mich total, dass Julia zur heutigen Podcast-Folge dabei ist und sage Hallo Julia, schön, dass du da bist.
Hallo Hanno, vielen Dank für die Einladung und schön, dass ich dabei sein darf.
Sehr, sehr gerne. Julia, du arbeitest ja hier mit im Schutzraumteam und bist zurzeit Studentin und eines erziehungswissenschaftlichen Masters an der Universität in Wuppertal. Seit dem Beginn deines Studiums arbeiten wir bei Schutzraum zusammen, was mich total freut. Du bist bei uns die Hauptansprechpartnerin für die ganzen Kinder- und Jugendworkshops und hast eine Menge zu tun. Und wir führen ja auch gemeinsam Schulungen für die Medienpatenschaften durch. Du konzipierst die dahinterliegende Arbeit und machst außerdem die Öffentlichkeitsarbeit für den Schutzraum. Also total wertvoll und wichtig für uns und schön, dass du dabei bist. Deine Arbeit beim Schutzraum betreffend möchte ich heute gemeinsam mit dir über deine Erfahrungen aus den vielen Workshops mit den Kindern und Jugendlichen sprechen und über die Interessen und Ängste sowie die möglichen Gefahren. Das ist auch, finde ich, total wichtig, um auch einen Einblick sozusagen ein bisschen in die Köpfe der Kinder und der Jugendlichen zu bekommen, um zu verstehen, was sie so umtreibt, womit sie sich gerade beschäftigen und was sie vielleicht machen wollen oder auch nicht machen wollen. Genau. Kannst du uns dazu was erzählen?
Ja, klar. Da kann ich sogar richtig aus dem Nähkästchen plaudern.
Das ist ja total super. Dann lass uns mit der ersten Frage mal starten. Und zwar möchte ich gerne von dir mal wissen, wo die Interessen von Kindern in Bezug auf das Internet liegen. Also was machen die Kinder im Internet? Also wozu nutzen sie es? Und was finden sie cool?
Ja, das ist eine wichtige Frage auch für meine Workshops. Das ist quasi meine Eröffnungsfrage. Und danach folgen quasi unterschiedliche Programme mit den Kids oder Jugendlichen. Das hängt dann sehr vom Alter ab. Bei den jüngeren Kindern schauen wir quasi von dem Bewusstsein über die eigenen Nutzungsfelder hin zu den dahinter steckenden Gefahren, Risiken, negativen Aspekten, dem Bedenken der Kinder und versuchen diese dann kennenzulernen und auch kritisch zu hinterfragen. Und zum Schluss treffe ich mit den Kindern und Jugendlichen, eher mit den Kindern, weniger mit den Jugendlichen, Vereinbarungen darüber, wie sie sich präventiv davor schützen können und wie sie sich den Gefahren gegenüber verhalten sollten. Bei älteren Kindern findet dieser Dreistritt auch statt, aber fokussierter auf bestimmte Gefahren. Da nehmen wir zum Beispiel Cybermobbing näher durch oder im Fokus durch, sexualisierte Gewaltdarstellungen, was wir in der Gesellschaft auch eher unter Kinder- und jugendpornografischen Inhalten verstehen, und Fake News.
Weil es auch die Hauptthemen sind bei den Jugendlichen gerade, oder?
Jein, da werde ich später nochmal drauf kommen, ob das wirklich die Hauptgefahren sind, die sie selbst sehen, oder ob das eher so ein von uns gesetzter Fokus ist. Genau, und nachdem wir die drei Gefahren durchgenommen haben, erstelle ich zusammen mit der Klasse einen Wertekompass. Das heißt, wir nehmen durch, was den Jugendlichen wichtig ist im Umgang mit dem Internet und auch im Umgang mit anderen Leuten. Das können sie sowohl für ihren Klassenraum erstellen. Ich finde es aber auch nochmal schön, diesen Wertekompass ins Internet zu transferieren und das quasi so zu leben wie den Satz, den wir auch immer einbauen im Workshop: Ich behandle andere Menschen so, wie ich auch gern behandelt werden will.
Das heißt also, nur ganz kurze Zwischenfrage, das heißt also, da gehst du mit den Schülerinnen und Schülern ins Gespräch, einmal was ihnen persönlich wichtig ist und wie man das sozusagen vielleicht in einen fairen und sicheren Umgang im Klassenchat oder so etwas übertragen kann.
Genau. Jetzt möchte ich aber gerne zurück zur Frage kommen, was die Kinder cool finden und das Nutzungsverhalten von Kindern ein bisschen näher erläutern. Also das, was ich dann in Workshops erfahre von den Kindern. Und das würde ich jetzt einmal in drei Informationsblöcke unterteilen. Einmal die Informationsbeschaffung und Aufbereitung, dann im zweiten Block soziale Medien und im dritten Block Online-Gaming, Online-Spiele. Und auch da werde ich nochmal vereinzelt auf die Nutzung nach Alter eingehen. Also bei der Informationsbeschaffung und Aufbereitung, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Bestandteil der Lebensrealität, auch schon bei Kindern. Allgemein werden natürlich so Suchmaschinen wie Google genutzt und hoffentlich sind diese auch mit dem Suchfilter versehen, der Safe Search heißt. Und es werden auch mal Kindersuchmaschinen zur Recherche genutzt, aber eher in den jüngeren Altersgruppen, so bis 12.
Also eine Kindersuchmaschine wäre an dieser Stelle zum Beispiel als Empfehlung fragtfin.de.
Genau, fragtfin.de. Die sind zum Beispiel besser für Kinder oder empfehle ich im Kindesalter immer eher, weil sie Inhalte schon gefiltert angeben. Das heißt, da können Kinder nicht auf Inhalte treffen, die für ihr Alter halt noch nicht geeignet sind. Nachteil daran ist und weshalb Google dann eher genutzt wird, dass man vielleicht nicht alle Informationen findet, die man finden möchte. Deswegen ist der Suchfilter bei Google dann eine wichtige Stellschraube.
Ja, also vielleicht da nochmal ein ganz kurzer Satz dazu. Es gibt also eben Kindersuchmaschinen, so etwas wie FragFin zum Beispiel, die eben kindgerechte Inhalte bei Suchanfragen darstellen. Und es gibt aber auch parallel dazu noch kindgerechte Internetseiten, eben altersbedingt, sowas wie seitenstark.de, blindekuh.de und so weiter, die halt sehr, sehr gut dafür geeignet sind, wenn Kinder im Grundschulalter zum Beispiel schon mal ins Internet wollen, diese dann eben einfach anzuwenden.
Genau. Bei Seitenstark gibt es normalerweise auch eine Unterverlinkung zu ganz vielen weiteren Kinderseiten, weil Seitenstark sich das zur Aufgabe gemacht hat. Also es ist quasi so ein Sammelsurium aus Kinderseiten und die überprüfen die Seiten, ob die kindergerecht sind oder nicht. Um zurückzukommen, zum Alltag der Kinder gehört bei der Informationsbeschaffung auch, dass es Kinder Unterstützung beim Lernen holen, beispielsweise bei Anton, was auch ganz viel in Schulen genutzt wird, oder Kinder lernen auch schon gerne Sprachen bei Duolingo oder schauen zumindest mal rein und nehmen die Unterstützung auch bei Hausaufgaben wahr. Also ich höre auch immer wieder, dass sie sich bei Netzlehrer, glaube ich, heißt der YouTube-Kanal, schon mal anschauen, wie man Matheaufgaben löst, wenn sie da irgendwie Ungereimtheiten haben oder Dinge nicht verstehen. So, bei älteren Kindern kommt dann noch zusätzlich ChatGPT hinzu zur Informationsaufbereitung. Sagen wir mal, Kinder möchten ein Referat schreiben, suchen sich die Informationen zusammen, schreiben einen Text und lassen sich das nochmal von ChatGPT aufbereiten. Es gibt aber auch diejenigen, die sich einfach ein komplettes Referat bei ChatGPT schreiben lassen. Zum zweiten Informationsblock. Kinder schauen außerdem sehr gerne Videos, vor allem Kurzvideos, zum Beispiel Shorts auf YouTube. Das wird auch schon bei jüngeren Kindern als Aktivität im Internet genannt. Und je älter die Kinder werden, desto interessanter werden andere soziale Medien. Also zuerst WhatsApp, später dann auch Snapchat, Instagram, BeReal, TikTok. Und dabei ist anfangs die soziale Komponente meiner Meinung nach sehr interessant. Also das Kommunizieren mit anderen, Sprachnachrichten schicken, schreiben, telefonieren, Sticker verschicken. Und später kommt dann die Selbstdarstellung hinzu, mit der Jugendliche dann vor allem auch nach Anerkennung suchen, was ja auch ein ganz normaler Wunsch oder ein ganz normales Bedürfnis in der Jugend ist. Ein weiterer Interessensbereich ist dann natürlich auch das Online-Gaming. Also die Auswahl hängt auch da vom Alter ab. Während Kinder zum Beispiel eher Minecraft spielen oder, wie ich es in letzter Zeit vermehrt gehört habe, Brawl Stars, auch mal Roblox, ist es bei Jugendlichen dann eher so FIFA, Fortnite oder dann halt sogar Spiele, die erst ab 16 oder 18 geeignet sind.
Das heißt also, Online-Gaming zieht also auch schon in die Grundschule
ein. Ja, ja, auf jeden Fall. Ist ja auch quasi normal, ob sie jetzt Schach spielen oder Minecraft. Es gibt ja Online-Spiele, die sind sogar sehr cool, um irgendwie räumliches Denken zu lernen.
Ja, ganz genau. Ich stelle das halt schon häufig immer wieder fest, dass gerade in Elternveranstaltungen zum Beispiel die Eltern dann manchmal, wenn ich sie frage, was spielen denn eure Kinder, sie gar nicht wissen, was sie spielen. Sie wissen, dass die Kinder was spielen, aber nicht genau was. Und das ist natürlich etwas, wenn sie sich schöne Sachen anschauen oder einfache Spiele spielen, ist ja gar nichts dagegen einzuwenden. Dennoch aus meiner Sicht immer wichtig, trotzdem ein Auge drauf zu halten.
Ja, auch schade, dass das so rum ist.
Ja, ganz genau.
Also
ja.
Die Wunschvorstellung, unsere Wunschvorstellung ist ja zumindest, dass die Eltern auch mal gemeinsam mit ihren Kindern
total
spielen.
Ja. Ja. Das halt wird, glaube ich, auch viel zu selten gemacht. Hast du
ja, irgendwie wirklich bewusst Zeit einplanen, sich mit dem Kind vor den Fernseher zu setzen und dann wirklich einmal gemeinsam so ein Spiel anzuspielen.
Ja.
Und wenn es nur eine halbe Stunde ist. Also ich glaube, da haben Kinder wirklich großes Interesse dran, das mit ihren Eltern zu teilen auch.
Ja, und auch ihr Wissen preiszugeben, was sie schon über das Spiel wissen, wie cool sie sind, welche Ergebnisse sie schon erzielt haben und Ähnliches. Ich glaube, das ist wirklich, wirklich wichtig für die Kids. Und dann können wir Eltern einfach schauen, also wir können dann einfach mitspielen und auch einfach schauen, was das Spiel mit unserem Kind macht oder ob es unseren Werten entspricht. Und dann hier ist es eine total einfache Lösung, da mal einen Blick zu gewinnen.
Ja, total. Also bevor man sich dann irgendwie eine Stunde lang im Internet eine Recherche gibt, einfach mal mitspielen.
Ja, genau. Ja, super.
Genau.
Es wäre so einfach.
Ja, es wäre so einfach, aber das einfach setzen wir mal in Anführungszeichen. Eltern haben ja auch oft wenig Zeit. Genau, aber bei den Online-Spielen ist natürlich nicht nur der Spielinhalt interessant für Kinder und Jugendliche, sondern quasi auch die Möglichkeit, mit anderen Personen zu socialisen. Sei es jetzt irgendwie Personen aus dem Klassenraum, die man kennt, oder selbst mit fremden Personen. Was da die Gefahr sein kann, sehen wir dann später nochmal. Und neben diesen drei Hauptinteressen nutzen Kinder das Internet auch noch so zur Unterhaltung, also um Musik, Hörspiele, Podcasts zu hören. Podcasts auch bei den Älteren, die Jüngeren hören noch nicht so Podcasts, eher Hörspiele und natürlich auch um Serien und Filme zu schauen.
Das ist ja schon ein breites Feld, was da zu beackern geht, auch von uns Elternseite her, ne, dass wir uns über einen Überblick verschaffen, was die Kinder und die Jugendlichen dort machen wollen. Was ja auch total spannend ist. Ne? Also wir lernen ja auch immer dazu, um zu schauen, was die Kinder da so fasziniert und interessiert. Und das Workshop-Konzept ist ja so aufgestellt, dass ausgehend von den Interessen der Kinder nach Gefahren, Risiken und Ängsten gefragt wird. Deshalb möchte ich dich auch nochmal fragen, was beunruhigt denn die Kinder bei dieser ganzen Sache?
Da versuche ich jetzt ein bisschen differenzierter drauf zu antworten. Denn auch da gibt es meiner Erfahrung nach einen Unterschied bei Kindern. Oder das unterscheidet sich auch danach, ob die Kinder ältere Geschwister haben oder in welchem Schulsystem sie sich befinden.
Also vielleicht noch einen kurzen Satz dazu. Warum frage ich diese Frage? Es hat eigentlich zwei Seiten. Einmal, um zu sehen, wie reflektiert sind die Kinder schon? Also haben sie schon vielleicht Erfahrungen gemacht mit bestimmten Sachen? Oder sehen sie irgendwie vielleicht ein paar Gefahren, die sie durch andere Personen mitbekommen haben? Und der zweite Punkt ist auch, für uns Eltern ist es, glaube ich, auch wichtig zu wissen, wo wir unterstützen können, ne, wo wir Hilfe geben können oder Aufklärung geben können, dass die Kinder an vielen Stellen vielleicht gar keine Angst haben müssen.
Also, ich würde jetzt mal bei den Kindern anfangen, weil es die Kinder als negative Aspekte wahrnehmen.
Mhm.
Da hätten wir zum Beispiel anonyme Anrufe oder Betrug oder Challenges oder Hacking, Ingame-Käufe. Zusätzlich werden noch Kettenbriefe genannt oder nicht kindgerechte Inhalte. Das ist ein bisschen schwierig manchmal zu erklären. Also das sind meistens Inhalte, wie sie es mir erklären, die sie nicht sehen möchten. Genau, es ist sehr vage, aber wir alle können uns, denke ich, was drunter vorstellen. Dann werden auch noch Dinge genannt wie ein unsicheres Passwort, also dass jemand auf ihre Daten zugreifen kann, auf ihre Privatsphäre und auch Viren über Fake-Webseiten oder Links. Genau, jetzt nochmal zurück zu den Challenges. Ob ich ein Beispiel habe? Ja. Zum Beispiel gab es die Skullbreak Challenge vor Jahren. Die wurde ja dann aber verboten, auch bei TikTok. Das ist quasi eine Challenge, die sogar auf die körperliche Gesundheit gefährdend wirken kann.
Also, Skullbreak steht ja für Genick,
für den
Schädelbruch.
Ja, vor allem für den Schädelbruch. Ne? Also da stehen quasi, wird ein Handy aufgesetzt. Es wird der Film wird abgedrückt oder da steht sogar eine Person, die aktiv mitfilmt und zwei weitere versuchen einer dritten Person das Bein oder quasi die Füße unterm Boden wegzuziehen und dann hat der Schädelbruch bzw. das Fallen auf den Kopf, auf den Hinterkopf, quasi die Folge, das, was man erreichen will. Und das Ganze wird dann gefilmt und hochgeladen in soziale Medien und man ruft dann dazu auf, das auch durchzuführen.
Ja, und das passiert dann meistens an Stellen, wo auch viele aus dem Schul- oder Klassenkontext dieses TikTok-Video dann zum Beispiel sehen können. Und es hat ja noch mehrere Facetten, also was sozusagen auch die Straftat an der Stelle, wo das grobe Verhalten angeht. Denn das ist einmal körperliche Verletzung auf dem Schulhof, dann nicht Mobbing, aber halt sozusagen auch das Beleidigen dieses Kindes, dann wird das eben hochgeladen, ohne die Erlaubnis gegeben zu haben, vielleicht, dass dieses Video dann hochgeladen wird und andere können sich darüber lustig machen. Das hat ja schon einen großen Effekt und das ist natürlich wirklich nicht gut. Und TikTok ist halt eine Plattform, wo genau diese Challenges oder Trends halt immer wieder dargestellt werden und dann eben häufig auch geteilt werden, damit es die ganze Welt sehen kann.
Genau, auf TikTok hat es vor allem angefangen, weil TikTok so die erste Plattform war, die Kurzvideos gezeigt hat. Das war ja deren Geschäftsmodell oder ist auch noch deren Geschäftsmodell. Mittlerweile breitet sich das natürlich auch noch über die anderen sozialen Medien aus, weil mittlerweile auch alle die Möglichkeit haben, Kurzvideos anzuzeigen. Genau, und die Challenges sind meistens mit dem Hashtag versehen, sodass man das dann dadurch darüber finden kann. Es gibt aber dann noch ganz viele weitere Challenges und von den Kids wird vor allem erstmal genannt, dass man sich da körperlich in Gefahr bringt. Die weiteren Folgen davon, die sehen sie dann eher weniger, also dass das irgendwie die Verletzung am eigenen Bild ist, wie du jetzt schon gesagt hast, oder tatsächlich sogar zu Cybermobbing führen kann, denn wenn das hochgeladen ist und Leute so ein Video kommentieren können und sich dann auf die Person beziehen, die verletzt wird, kann das natürlich Mobbingfolgen
total
haben.
Ja, klar.
Eine Gefahr habe ich bei Kindern noch nicht genannt, beziehungsweise es gibt noch welche, die ich so für mich in Klammern setze. Das sind dann so Gefahren, wo Kinder Teile davon erkennen oder die zum Teil erklären können, aber um den Begriff vielleicht noch nicht wissen. Wie zum Beispiel Computerspielsucht. Also Kinder sind sich auch schon sehr früh bewusst, dass es da ein Potenzial gibt, bei Online-Spielen süchtig zu werden. Und genau, dann versuche ich so ein bisschen mit denen in die Tiefe zu gehen und zu fragen, woran man das denn erkennen kann, dass man süchtig wird. Ne? Und dann wird natürlich erstmal genannt, okay, dass man viel Zeit mit dem Spiel verbringt. Aber so einfach ist das ja tatsächlich gar nicht, weil es gehören 6 Aspekte dazu, bis man überhaupt in dem Krankheitskatalog, den es dann gibt, oder diagnostizieren kann, dass jemand überhaupt computerspielsüchtig ist. Also dazu gehören zum Beispiel, dass man so eine Zwanghaftigkeit entwickelt oder auch eine Reizbarkeit entwickelt, vielleicht auch andere körperliche Bedürfnisse vernachlässigt, wie zum Beispiel die Hygiene, Essen. Und das hat dann auch meistens zur Folge indirekt, dass die Schulleistungen schlechter werden.
Ja, wir unterscheiden ja auch so ein bisschen zwischen Abhängigkeit und Suchtgefahr. Und da sollte man eben auch auf die Einzelanzeichen, die du gerade schon genannt hast, denn die sind ja ganz wichtig, achten, wann das einsetzt, wie das einsetzt und Ähnliches und dass man da eben so ein bisschen vorbeugen kann. Und die Kinder, erkennen die dann selbst schon sozusagen die Gefahr der Computerspielsucht oder bekommt sie es eher von den Eltern mitgeteilt, dass so etwas süchtig machen kann? Weißt du das?
Nee, tatsächlich weiß ich das nicht. Also Klingt eher so, als würden sie das schon mal selbst irgendwie wissen, aber wir kriegen es ja überall mit.
Von außen,
Und es
ja.
kann natürlich sein, dass sie es irgendwie aufgeschnappt haben. Was ich dazu aber noch sagen wollte, was ganz wichtig ist, um irgendwie eine Diagnose in Richtung Computerspielsucht machen zu können, ist, dass diese ganzen Aspekte, die dazugehören, dafür müssen 3 von 6 Aspekten gleichzeitig vorhanden sein, über 6 Monate da sein. Das heißt, wenn ein Kind in den Sommerferien mal einen Monat lang Brawl Stars spielt und das vielleicht auch mit einer gewissen Zeit, dann heißt das nicht, dass das Kind computerspielsüchtig ist. Zumindest nicht, wenn wir nach den Regeln gehen und nach dem Diagnosekatalog. Wir selbst können die Diagnose natürlich nicht stellen, wir sind dafür nicht qualifiziert, aber wir gehen da so ein bisschen nach dem Rahmen und das muss halt auch einmal gesagt sein, dass es auch mal normal ist, ein bisschen länger zu spielen
Ja, also das
auf
ist ein
einen
guter
gewissen
Punkt,
Zeitraum.
genau, das ist ein guter Punkt, den du ansprichst. Also ich erlebe in den Elternveranstaltungen häufig auch Eltern, die überfordert sind an der Stelle, wie sie genau mit den Themen eben umgehen sollen, ne? Gerade dann melden sich häufig Eltern, die sagen, hier, mein Kind ist aggressiv, wenn ich sage, dass es langsam mal aufhören sollte zu spielen oder ähnliches. Und klar, das sind dann schon solche Anzeichen. Es ist aber auch, jedes Kind ist aber auch anders an der Stelle. Und hier muss man halt als Elternteil gezielt darauf achten, wie sich das Kind eben weiterentwickelt, ne? Und auch so etwas wie den Weg ebnen, finde ich halt wichtig an der Stelle, immer portionsweise bestimmte Sachen zuzulassen oder auch wieder zu entziehen, wenn es eben nicht gut klappt, und nicht sozusagen alles möglich machen, damit es dem Kind gut geht, ne? Sondern auch ruhig in ruhig in konfliktäre Situationen einzugehen.
Total, total. Und das habe ich jetzt zum Beispiel nicht ausgeführt, damit ich das irgendwie verharmlose, sondern wenn das mal sein sollte, dann sollte man als Elternteil nicht direkt in Panik verfallen und denken, mein Kind ist jetzt computerspielsüchtig, sondern es einfach beobachten und schauen, ist es in einem Monat vorbei, alles gut, hält sich das dran, dann einfach ein bisschen
Regulieren.
warnender drauf gucken und regulieren, genau.
Ja, super.
Und das Gespräch suchen. Gehen wir weiter. Dann habe ich noch die Gefahr von Cyber-Grooming. Die ist auch bei Jugendlichen zum Beispiel interessant, wird auch da genannt.
Also Cybergrooming ist einfach gesagt, ist ja die sexuelle Anmache übers Internet quasi.
Genau, also ist das sexuelle Anbahnen. Das ist
Okay.
quasi noch mehr als die Anmache. Kinder wissen noch gar nicht so, Kinder wissen nur so einen Aspekt davon, Jugendliche meistens auch. Deswegen ist das vor allem so eine Gefahr, die wir als besonders wichtig zu eruieren finden. Also generell oder kurz gesagt, das ist quasi die sexuelle Anmache übers Internet mit dem Ziel des sexuellen Kontaktes. Bedeutet, da gibt es erwachsene Personen, die sich meistens als Kind oder Jugendlich ausgeben im Internet, die dann auch gezielt Kinder und Jugendliche anschreiben und da eine Vertrauensbasis aufbauen, mit der Frage, später sich dann treffen zu wollen. Und dieses Treffen wollen oder diese Anfrage nach einem Treffen, das ist quasi eine Gefahr, die Kinder auch schon sehr früh nennen können. Eine andere Gefahr ist dann auch noch sowas wie Cybermobbing und Hassrede. Da wissen die Kinder auch Bescheid. Da kennen sie tatsächlich den Begriff, aber nicht, was alles so also gebraucht wird, damit man es überhaupt als Cybermobbing bezeichnen kann. Was ich oft erlebe, ist, dass sobald ich Cybermobbing erklärt habe und die Kinder in die Pause gehen, die Kids dann sagen, du hast mich gemobbt, aber da ist es wichtig zu erklären, wenn man beleidigt, dann ist es eine Beleidigung. Cybermobbing wird quasi auch da erst nach so einem bestimmten Katalog gehend, wenn es über eine gewisse Dauer ist. Manche unterscheiden dann noch, ob es von einer Gruppe ausgeht oder von einer einzelnen Person. Da mache ich jetzt keine Unterscheidung. Das kommt bei mir vor allem auf die Dauer an und natürlich auch, was alles darunter fallen kann. Also muss über soziale Medien gehen, dann halt von einer Person und muss über mehrere Monate hinweg passieren, damit es als Cybermobbing darstellen kann. Was gehört alles zu Cybermobbing dazu? Ganz vieles. Wir unterscheiden ja so 10 verschiedene Formen, wie zum Beispiel das sekundäre Sexting, also dass quasi intime Bilder, die man verschickt, weitergeleitet werden. Das ist übrigens eine Gefahr, die Jugendliche auch schon deutlich sehen. Dann gehört dazu auch der Betrug oder das Auftreten unter falscher Identität. Auch das, was wir eben schon mit den Challenges besprochen haben. Ne, also das quasi das Veröffentlichen des Videos zu Cybermobbing führen kann. Aber natürlich auch das häufige Beleidigen oder Belästigen.
Dann genau. Und von Gewalt bekomme ich auch häufiger mit, ne, dass dann einfach gesagt wird, wenn du morgen in die Schule kommst, verprügeln wir dich oder irgendwie
genau. So. Genau. Ne? Wenn das dann immer wieder passiert.
Ich habe das Gefühl, dass an vielen Stellen bei den Eltern sowie bei den Kindern auch Mobbing als Modewort genannt wird. Also kommt das, wird das Kind einmal ein bisschen kompromittiert, sage ich mal, mal beleidigt auf dem Schulhof oder vielleicht auch mal kurzzeitig ausgeschlossen aus einer Gruppe oder angesprochen, weil es ein bestimmtes Spiel nicht spielen darf. Spricht das Kind direkt von Mobbing, weil es das Kind natürlich erstmal vielleicht trifft. Dennoch ist es hier nach sozusagen der Theorie kein Mobbing-Vorfall, sondern ein einfaches Miteinander, auch mal eben, was nicht schön ist. Und bei Mobbing muss man ganz klar sagen, wenn es über einen längeren Zeitraum einfach stattfindet, ist das auch schwerwiegend. Und ich erlebe viele Eltern, die dann einfach sagen, hier, mein Kind wird gemobbt, weil es in einer bestimmten WhatsApp-Gruppe nicht da ist oder weil es nicht lang genug ein bestimmtes Spiel spielen darf oder ähnliches. Das ist kein Mobbing. Das ist zwar trotzdem ein trauriger Vorfall, dennoch eben nicht die Art von Mobbing, wie es sozusagen die schwerwiegenden Fälle ausmacht. Das ist wichtig zu wissen an der Stelle, ne? Denn es ist leicht gesagt, Mama, Papa, ich werde gemobbt, deswegen muss ich dies oder jenes eben machen. Vielleicht muss ich dann mehr WhatsAppen oder mehr ein bestimmtes Spiel spielen oder ähnliches, damit das eben nicht mehr stattfindet. Und da müssen wir standhalten. Einmal müssen wir das verstehen, was dahinter steckt und eben auch standhalten und eventuell auch mal in Konflikte eingehen und nicht alles zulassen, nur weil gesagt wird, ich werde hier gemobbt. Das stelle ich halt immer wieder fest. Und das bringt natürlich auch Unsicherheiten mit sich, das ist ja auch ganz klar. Und dem sollte man einfach auf den Grund gehen.
Total. Genau. Das wären jetzt so die Kinder, teilweise auch schon Jugendgefahren und auch Dinge, die wir als besonders wichtig erachten. Komme ich jetzt mal zu den Jugendgefahren, die Kinder noch nicht so sehen. Da gehört zum Beispiel sexuelle Belästigung und sexualisierte Gewalt dazu. Sowas wie sexuelle Belästigung oder Belästigung im Allgemeinen kann auch zu Cyber- oder in den Cybermobbing-Kontext dazugehören. Also wir sehen das wirklich breit gespickt, dieses Feld. Dann haben Jugendliche natürlich Cyber-Grooming, Cybermobbing, aber auch noch Fake News, also quasi das absichtliche Verbreiten von Gerüchten oder Lügen im Internet. Kinder kennen den Begriff auch schon, aber ja, das ist dann oft noch zu einfach erklärt, um den Bestand oder die Tatsache dahinter wirklich, oder das Phänomen dahinter, sagen wir es mal so, das Phänomen dahinter wirklich zu verstehen. Also, dass da wirklich Leute sind, die sich eine Lüge ausdenken, mit der Absicht, jemand anderem zu schaden oder einer anderen Personengruppe zu schaden.
Oder einfach eine andere Meinung zu bilden, die gar nicht tragfähig ist sozusagen, ne?
Ja, total. Dann haben wir bei Jugendlichen auch noch Gefahren, die sie auch erkennen wie Gewaltdarstellungen oder irgendwelche Gewaltdarstellungen über Sticker. Und damit kommen Jugendliche auch schon ganz früh in Kontakt. Also Smartphone, Klassenchat und dann hat man quasi die Grundlage geschaffen für diese Gefahr.
Genau, und da sitzen auch dann eben Schülerinnen und Schüler, die diese Inhalte ja gar nicht sehen wollen. Ne? Es gibt manche Menschen, die das dann einfach in den Klassenchat setzen, die das vielleicht cool finden, wir aber trotzdem auch erkennen, dass halt viele, viele solche Inhalte gar nicht sehen wollen. Ne? Da gibt es also auch eine Welt, die das sozusagen ertragen muss, was andere dort ins Netz setzen.
Genau, und aufgrund dessen finde ich es immer gut, wenn Klassen sich die Zeit nehmen, Regeln aufzuschreiben. Klassenchat-Regeln, die sind nämlich meistens unbegleitet. Die Lehrpersonen sind nicht in den Klassenchats vorhanden, nur die Kinder und Jugendlichen sind dort vertreten. Und da ist es ganz wichtig, wirklich Regeln zu haben und auch jemanden festzulegen, der das Ganze mediiert, der da drauf guckt, oh, wann sind jetzt Regeln eingehalten, wann werden sie gebrochen, und auch muss vorher festgelegt werden, was für Konsequenzen das dann auch hat. Teilweise werden ja da auch Straftaten begangen.
Ja, absolut. Das passt ja auch sehr gut zu dem Wertekompass, den du am Anfang angesprochen hast. Ne? Das ist sozusagen ja ein Spiegel davon, wie möchte ich denn gerne auch im Internet behandelt werden. Ne? Und was ist mir wichtig, auch was ich nicht sehen möchte. So etwas wie Gewalterstellung oder. Ne? Dahinter stecken ja auch noch viele strafrechtliche Themen, wie du es angesprochen hast. Und deswegen kann man das sehr gut halt auch im Klassenkontext einfach erarbeiten und, wie du sagst, eben auch darüber schiezen, wenn eben dagegen verstoßen wird.
Drei weitere Gefahren, die Jugendliche sehen, ist auch noch das Sammeln von Daten. Also die sind sich dann schon bewusst, dass wenn sie irgendwie WhatsApp nutzen oder andere Social-Media-Apps, dass da Daten von ihnen gesammelt werden. Dann haben wir auch noch das Weiterleiten und Veröffentlichen von persönlichen Bildern und von intimen Bildern. Und da haben Jugendliche auch schon meistens eine Ahnung von, dass das vielleicht nicht so smart ist zu machen, weil diese natürlich einfach weitergeleitet werden können,
ja,
wenn man solche Bilder dann veröffentlicht oder im Vertrauen an andere schickt.
Bei den intimen Bildern ist es ja auch noch so, dass wir natürlich da die Produktion von jugendpornografischem Material haben. Ne? Das ist natürlich auch strafrechtlich total relevant und viele sind sich dessen gar nicht bewusst, die das vielleicht aus Spaß machen oder ähnliches, und da ist auch echt dringend Aufklärung nötig.
Genau, und da machen wir auch die Jugendlichen in unseren Medienpatenschaftsausbildungen wirklich drauf aufmerksam, und da sind auch viele immer wieder geschockt darüber, was da alles drunter fallen kann und womit sie sich theoretisch strafbar machen können. Neben den Gefahren, die wir jetzt schon genannt haben, die Kinder und Jugendliche als gefährlich betrachten, gibt es auch noch weitere, die wir als besonders wichtig finden zu erwähnen, wie zum Beispiel die Abhängigkeit von sozialen Medien. Eine weitere Gefahr, die bisher noch gar nicht genannt wurde, ist die Standortortung. Die gibt es zum Beispiel vor allem bei Snapchat. Deswegen ist Snapchat auch für uns immer quasi das Höllen-Social-Media. Es gibt einfach da die Möglichkeit, seinen Standort anzeigen zu lassen und auch in Echtzeit, sodass Leute einen quasi aufsuchen können, wenn man diesen Standort dann mit allen möglichen Leuten teilt.
Das heißt also, wenn man nicht kompetent ist, die App richtig zu nutzen, kann ich sozusagen von fremden Menschen auf der ganzen Welt geortet werden.
Ja, zum Beispiel, wenn man halt auch gar nicht weiß, dass es diese Karte
Funktion
überhaupt
gibt.
Gibt.
Ja, ja.
Genau, und wenn man noch nie einen Blick in die Einstellungen zur Privatsphäre und zum Datenschutz geworfen hat, wo man natürlich auch einstellen kann, dass die Standortortung ausgeschaltet werden soll oder nur für Leute, die einer Freundesgruppe angehören oder deiner Freundesliste öffentlich gemacht wird, ja, dann kann man theoretisch auch alles sehen.
Das ist Wahnsinn. Ich finde, das ist Wahnsinn. Vor allen Dingen, weil es eben viele Menschen gibt, die diese Funktion selbst in der Anwendung haben, aber gar nicht wissen, dass sie sie in der Anwendung haben, und dass wir Eltern, so ist zumindest meine Meinung, wir gar nicht immer hinterherlaufen können, um zu schauen, was gibt es denn für neue technologische Features in solch einem sozialen Medium oder in einem Spiel.
Genau, deswegen finde ich es natürlich sinnvoll, dass es Altersbeschränkungen für die Apps gibt und dass man halt auch ehrlich ist damit. Also wenn man Snapchat ab 13 bekommt, dann muss man das Einverständnis der Eltern auch haben und dann werden bestimmte Funktionen auch ausgestellt beziehungsweise von vornherein deaktiviert. Lügt man mit seinem Alter, wird es halt natürlich nicht deaktiviert. Das machen auch viele Kinder, um dieses soziale Medium bedienen zu können.
Wahnsinn. Wenn ich mir jetzt so die einzelnen Punkte mal anschaue, so etwas wie Sexting, Computerspiel, so Challenges, Cybermobbing, Fake News, Gewalterstellung im Netz, nicht kindgerechte Inhalte und. Also alles das, was du angesprochen hast und was wir als zusätzliche Risiken noch sehen, ist das echt eine Menge. Und besten Dank, Julia, für die Ausführung. Ich glaube, damit haben wir eine gute Übersicht bekommen, was uns gerade umtreibt oder umtreiben sollte. Wir haben ein paar Themen schon ein bisschen in der Tiefe angesprochen. Ich glaube, da ist noch Potenzial für mehr, dass wir vielleicht zu den einzelnen Punkten nochmal alle Eltern an die Hand nehmen oder alle Zuhörerinnen und Zuhörer an die Hand nehmen und ein bisschen tiefer einsteigen. Da wäre mein Vorschlag, dass wir beide nochmal zu den einzelnen Themen separate Episoden produzieren, um dort in die Tiefe zu gehen, einmal vielleicht einen wissenschaftlichen Hintergrund aufzuzeigen, unsere Empfehlung zu geben, wie man damit umgehen kann. Und vielleicht haben wir auch noch ein paar Eindrücke von Eltern auch. Sehr gerne, dass ihr uns gerne schreibt an info@schutzraum-medienkompetenz.de und gerne Wünsche äußert zu den Themen, die ihr gerne besprechen wollt oder vielleicht auch einfach Erfahrungen teilt, mit denen ihr gut klargekommen seid oder wo ihr einfach auch Bedenken habt. Das würde uns natürlich total freuen und auch helfen, hier auf spezielle Dinge nochmal genauer einzugehen. Julia, vielen, vielen Dank für deine Arbeit hier. Das ist wirklich total super und ich kriege ja auch mit, dass du immer wunderbares Feedback von den Lehrerinnen und Lehrern und auch vor allen Dingen von den Kindern und den Jugendlichen bekommst. Ich danke dir für deine wertvolle Arbeit, die du einfach machst. Und schön, dass du hier im Podcast uns so umfangreich aufgeklärt hast. Das war wirklich super. Vielen Dank dafür.
Danke für die Einladung. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Das ist doch super. Dann lass uns die nächsten Podcasts planen. Wir gehen auf die einzelnen Themen ein. Und liebe Hörerinnen und Hörer, schön, dass ihr dabei wart und uns so lange durchgehalten habt. Wir freuen uns natürlich über jede positive Bewertung im Netz, über unsere Arbeit, die wir hier machen. Und freuen uns auf das nächste Mal. Stay tuned und bleibt gesund. Wir hören uns. Bis dahin. Tschüss. Du musst noch was sagen. Tschüss.
Tschüss.